Name ist Mayrali, auch bekannt als Miss Wildnis, und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Auswirkungen hat die Urbanisierung auf das Verhalten von Tieren? Fangen wir einmal am Anfang an, und zwar Urbanisierung, was ist das eigentlich? Unter Urbanisierung versteht man vereinfacht gesagt die Ausbreitung der städtischen Lebensform. Weltweit schreitet die Urbanisierung von Gebieten immer stärker voran und daher sind zunehmend mehr Tier- und Pflanzenarten mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Diese Verstädterung von Gebieten führt in den meisten Fällen zu einer Verschlechterung des Zustandes der natürlichen Habitate von verschiedenen Arten, beispielsweise durch die Fragmentierung der Lebensräume, durch Straßenbebauung und oder auch durch die Ausbreitung von Wohngebieten. Zudem herrscht in Städten ein relativ hoher Lärmpegel und ich glaube, auch da können wir alle zustimmen. In Städten ist es wesentlich lauter als jetzt beispielsweise tief im Wald oder auf dem Land, alleine schon, weil wir in Städten ein sehr viel höheres Verkehrsaufkommen haben. Im Extremfall führt die Urbanisierung sogar zum kompletten Habitatverlust für eine Vielzahl von verschiedenen Arten. Nun muss man aber sagen, die Urbanisierung bringt nicht nur Nachteile mit sich, sondern bietet durchaus auch Vorteile. Urbanisierte Standorte weisen ihrerseits neue Eigenschaften auf, wie zum Beispiel zusätzliche Nistplatzmöglichkeiten, weniger Top-Prädatoren, ein wärmeres Mikroklima und ein breites Nahrungsspektrum durch die zusätzliche anthropogene Nahrung in Form von Abfällen oder die aktive Zufütterung durch den Menschen. Hierbei eine kleine Nebenerklärung würde ich jetzt sagen. Anthropogen bedeutet kurz gesagt durch den Menschen beeinflusst bzw. verursacht. Und aufgrund der eben genannten Gegebenheiten bieten Städte also auch Vorteile für einige Arten und werden von diesen bereits erfolgreich als sogenannte Ersatzhabitate besiedelt. Diese Ersatzhabitate zeichnen sich durch andere Umweltbedingungen aus als die ursprünglichen Lebensräume, weshalb die Tiere auf verschiedenen Ebenen ihrer Ökologie, Physiologie und ihrem Verhalten sich an die dort herrschenden Gegebenheiten anpassen müssen. Aus diesem Grund zeigen einige Wildtiere in urbanen Habitaten häufig andere Verhaltensweisen auf als ihre Artgenossen in natürlichen Lebensräumen. Hier vielleicht mal ein paar Beispiele. Manche Vogelarten in urbanen Habitaten sind dazu in der Lage, sowohl natürliche als auch anthropogene Nahrungsquellen zu nutzen. Und aufgrund der besseren Nahrungssituation beginnen Vögel in urbanen Gebieten ihre Brutzeit früher als Brutpaare in natürlichen Lebensräumen. Es gibt aber auch durchaus auch Vogelarten, die ja, lauter singen als ihre Artgenossen in natürlichen Habitaten. Und es ist vermutlich daher, weil sie versuchen, den hohen Lärmpegel der Städte quasi zu übertönen. Andere Vögel wiederum haben sich eine andere Strategie überlegt bzw. eine andere Strategie entwickelt, um dem Lärm der Stadt zu entgehen. Sie fangen früher oder später am Abend an zu singen, weil es zu bestimmten Uhrzeiten in Städten ruhiger ist als mitten am Tag. Ich meine, das können wir auch alle nachvollziehen, wenn man wahrscheinlich morgens um 4 rausgeht, ist es noch deutlich ruhiger draußen, als wenn man um 9 rausgeht und auch abends nach 22 Uhr ist es hier ruhiger als sonst um 15 Uhr mittags oder so. Und dementsprechend ist es gar nicht mehr so selten, dass man auch nach 22 Uhr in Städten noch Vögel singen hört. Manche Tiere in Städten sind aber auch später aktiv als ihre Artgenossen in natürlichen Lebensräumen. Einfach aus dem Grund, weil sie versuchen, dadurch den Kontakt mit den Menschen zu vermeiden. Und wie wir jetzt schon daraus hören können, beeinflusst die Urbanisierung schon auch unterschiedliche Arten und dies auch in unterschiedlicher Form. Und für den Schutz und Erhalt der Arten ist es daher umso wichtiger, herauszufinden, wie diese auf die Veränderungen ihrer Lebensräume reagieren, um so sagen zu können, beziehungsweise eine Aussage darüber treffen zu können, welche Arten durch die Urbanisierung potenziell stark bedroht sind oder nicht. Und wenn sie stark bedroht sind, gegebenenfalls noch Maßnahmen ergreifen zu können oder sich Strategien zu überlegen. Man führt allerdings auch einige Studien dazu durch, um herauszufinden, welche Merkmale Arten aufweisen, die erfolgreich in urbanen Gebieten leben, damit auch diese Aspekte für naturschutzfachliche Fragen mit einbezogen werden können. Und ich war Teil einer dieser Studien. Ich habe an einer Studie mitgearbeitet, wo es um ein sehr süßes und uns wahrscheinlich allen sehr bekanntes Tier geht, nämlich das europäische Eichhörnchen. Und wer in einer Stadt lebt, der wird mir bestimmt zustimmen und sagen, ja, man trifft in Städten gerne mal ein Eichhörnchen. Das europäische Eichhörnchen besiedelt nämlich bereits erfolgreich sowohl urbane als auch weiterhin natürliche bzw. ruderale Habitate. Diese Tierart eignet sich daher hervorragend für eine Studie über den Einfluss der Urbanisierung auf das Verhalten von Tieren. Das europäische oder auch rote Eichhörnchen genannt, ist ein typischer Generalist und besitzt ein dementsprechend breites Nahrungsspektrum aus. Beispielsweise verschiedenen Früchten, Baumsamen, Beeren und auch Pilzen. In Städten fressen Eichhörnchen zusätzlich auch anthropogene Nahrung, denn viele Menschen füttern den Tieren gerne zu. Das machen sie zum Beispiel mit Nüssen, aber eben auch mit anthropogener Nahrung, wie zum Beispiel Butterkeksen oder Möhren. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Aber man kann sich sicher vorstellen, dass ein Eichhörnchen in der freien Natur jetzt nicht unbedingt einen Butterkeksbaum findet und sich dort, quasi einen Butterkeks gönnt. Und wir werden wahrscheinlich in näherer Zukunft auch keine Eichhörnchen auf den Feldern sehen, wo sie Möhren anpflanzen und dann wieder ausgraben. Das heißt, auch Möhren zählen zu der anthropogenen Nahrung. Eichhörnchen sind genauso wie wir Menschen hauptsächlich tagaktiv, was bedeutet, eine Begegnung mit uns Menschen ist gerade in Städten kaum zu vermeiden. Und was haben wir jetzt genau untersucht? Wir haben untersucht, ob das Antiprädatorenverhalten von Tieren auch dem Effekt der Urbanisierung unterliegt. Genauer gesagt, ob eine Änderung beim Fluchtverhalten von Tieren in urbanen Gebieten vorliegt. Hierzu haben wir das Verhalten von Tieren in unterschiedlichen Lebensräumen untersucht und miteinander verglichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir das gemacht? Zur Bewertung von dem Fluchtverhalten von Tieren, also auch ihrer Wachsamkeit und ihrer Ängstlichkeit, werden meistens drei Maße verwendet. Das wäre einmal die Alarmdistanz, die Fluchteinleitungsdistanz und bei in Bäumen lebenden Tieren auch die vertikale Fluchtdistanz. Wir haben uns bei der Datenaufnahme für die visuelle Methode entschieden. Bei dieser Methode nähert sich ein potenzieller Feind dem Tier und in unserem Fall war das der Mensch und man misst, während man auf das Tier zugeht, die drei Ebenen, also Alarmdistanz, Fluchteinleitungsdistanz und die vertikale Fluchtdistanz. Das macht man meistens mit einem Lasermessgerät, denn ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn man versucht, mit einem manuellen Maßband eine Distanz zu messen, während man auf ein Tier losgeht, funktioniert das nicht. Die Tiere bleiben dann ja nicht stehen. Man kann nicht sagen, hey, stopp, warte mal, ich muss kurz einmal die Alarmdistanz messen. Und Lasermessgeräte haben den Vorteil, die können meistens gewisse Distanzen auch speichern. Und das heißt, man muss einfach nur auf einen Knopf drücken, was es natürlich auch gerade bei der visuellen Methode dann von Vorteil macht, weil man das Tier weiter im Auge behalten kann und nicht noch mit irgendwelchen Gerätschaften die ganze Zeit rumfummeln muss. Doch, was beschreiben diese Distanzen jetzt genau? Ich fange mal bei der Alarmdistanz an. Die Alarmdistanz ist jene Distanz, bei der ein Individuum auf eine mögliche Gefahr aufmerksam wird und dann auch eine Alarmreaktion zeigt. Und unter einer Alarmreaktion versteht man zum Beispiel das Anheben des Kopfes, Blickkontakt oder auch die Körperaufstellung des Tieres. Die Alarmdistanz wird gleichzeitig auch als Maß für die Wachsamkeit von Tieren verwendet. Und das macht man deshalb, weil man eben sagt, okay, in dem Moment, wo das Tier eine Alarmreaktion zeigt, ist die Aufmerksamkeit auf den möglichen Feind gerichtet. Und man sagt sich, je schneller ein Tier die Alarmdistanz zeigt, desto höher ist wahrscheinlich auch die Wachsamkeit des Tieres gegenüber seiner Umgebung, zum Beispiel in Bezug auf Feinden. Danach folgt die Fluchteinleitungsdistanz. Die Fluchteinleitungsdistanz beschreibt die Distanz, ab welcher das Zielindividuum aktiv anfängt, vor einem Prädator zu flüchten bzw. sich von einer nähernden Gefahr zu entfernen. Das heißt, Sobald das Tier seinen Platz verlässt, indem es beispielsweise wegläuft, fängt die Fluchteinleitungsdistanz an. Würde das Tier sitzen bleiben, auch dauerhaft, wenn man auf dieses Tier zugeht, würde es quasi auch keine Fluchteinleitung geben und dann auch keine Fluchteinleitungsdistanz. Als nächstes und die letzte Distanz ist dann die vertikale Fluchtdistanz. Bei in Bäumen lebenden Tieren wird seit einigen Jahren auch die vertikale Fluchtdistanz noch als zusätzliches Maß genommen. Es handelt sich hierbei um die maximale vertikale Fluchthöhe des Tieres. Es wird gemessen, ab welcher vertikalen Höhe das Zielindividuum die Flucht stoppt und dort auch mindestens 3 Sekunden verharrt. Es zählt also nicht, wenn das Tier einfach nur mal kurz nach unten guckt, sondern das Tier muss auch mindestens 3 Minuten dort stehen bleiben, damit die Flucht als beendet gilt. Und gerade bei Eichhörnchen ist es häufig so, sie beenden ihre Flucht auf Baumästen oder auch auf Baumstämmen. Und die vertikale Fluchtdistanz wurde eingeführt, damit man eben auch dort noch einen weiteren Faktor zur Bewertung hat, weil man sich irgendwann gesagt hat, okay, also auch die Höhe, wie hoch ein Tier flüchtet, kann etwas darüber aussagen, wie ängstlich ein Tier ist. Und ihr merkt schon, jetzt habe ich das Wort ängstlich eingeführt. Wir haben ja gerade gesagt, die Alarmdistanz ist für die Wachsamkeit der Tiere. Und die Fluchteinleitungsdistanz und die vertikale Fluchtdistanz von Tieren beschreibt ihre Ängstlichkeit. Das heißt, man sagt, je eher ein Tier flüchtet, also je kürzer die Fluchteinleitungsdistanz, desto mehr Angst hat es. Und auch bei der vertikalen Fluchtdistanz, je höher ein Tier flüchtet, desto mehr Angst hat es wahrscheinlich auch. Jetzt konnte man in unterschiedlichen Untersuchungen feststellen, dass Eichhörnchen in urbanen Habitaten eine geringere Wachsamkeit und auch Ängstlichkeit aufweisen als ihre Artgenossen in natürlichen Lebensräumen. Das heißt, die Tiere sind in urbanen Gebieten deutlich später geflüchtet und haben ihre Flucht auch deutlich früher beendet als Eichhörnchen in natürlichen Lebensräumen. Da kommt natürlich jetzt sehr schnell die Frage auf, und woran liegt das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Verhalten zu erklären. Eine mögliche Erklärung für diese Verhaltensänderung könnte sein, dass Eichhörnchen sich an die Anwesenheit des Menschen gewöhnt haben. In urbanisierten Habitaten ist die Dichte an Menschen deutlich höher als in natürlichen Lebensräumen. Somit erhöht sich zwangsweise auch die Häufigkeit von Mensch-Tier-Begegnungen bzw. auch Interaktionen. Zudem sind einige Tierarten dazu in der Lage, ihr Antiprädatorenverhalten aufgrund von Erfahrungen und durch Lernen anzupassen. Sehr wahrscheinlich haben auch Eichhörnchen in urbanen Gebieten gelernt, den Menschen als nicht tödliche Gefahr wahrzunehmen und ihn dementsprechend mit einem geringen Risiko einzuschätzen. Und daraufhin haben sie angefangen, ihr Antiprädatorenverhalten dementsprechend zu modifizieren. Warum genau? Dazu werde ich später nochmal was sagen. In natürlichen Habitaten haben europäische Eichhörnchen dagegen wenig Kontakt mit den Menschen. Ein Gewöhnungs- und Lerneffekt kann somit gar nicht eintreten. Und bei einer Begegnung mit dem Menschen schätzen die Tiere das Risiko dann weiterhin hoch ein und reagieren auch sensibel auf die Annäherung des Menschen. Das heißt, sie flüchten sehr schnell und sie flüchten auch sehr hoch. Eine Gewöhnung an die Anwesenheit des Menschen, besonders in Städten, kennen wir allerdings auch bereits von anderen Tierarten, wie zum Beispiel Eidechsen, Bären oder auch Vögeln. Also gerade auch wieder an die Leute, die jetzt in Städten leben. Ich glaube, wir kennen das schon sehr gut, dass Vögel auch gerne sich auf den Balkonkasten setzen und einen dann beobachten. Manchmal, wenn ich auf meinem Balkon sitze, frage ich mich, wer beobachtet hier eigentlich gerade wen? Ich dich oder du mich? Und auch da können wir sehen, die Vögel haben wahrscheinlich sich sehr an die Anwesenheit des Menschen gewöhnt. Und speziell auch die Fütterung von Wildtieren in Städten fördert den Gewöhnungseffekt der Tiere an den Menschen auch nochmal zusätzlich. Durch die Bereitstellung von anthropogener Nahrung stellt die Anwesenheit des Menschen wahrscheinlich sogar einen alleinigen Vorteil für Eichhörnchen dar. Und unter alleinigen Vorteil meint man, es ist wahrscheinlich sogar ein Grund für die Tiere, in die Städte zu kommen, sowohl bei Eichhörnchen als auch bei Vögeln. Da kann man auch wieder sagen, ich habe bei mir auch ein Eichhörnchen, was regelmäßig vorbeikommt und es frisst mir schon fast aus der Hand. Und auch Meisen, da sieht man es auch sehr gerne, wenn man die Hände ausstreckt und sie sind sehr an die Anwesenheit des Menschen gewöhnt und kennen die Vorteile. Dann setzen sie sich auch gerne mal auf die Hand und fressen aus den Händen. Und auch diese Zufütterung oder auch das Vorhandensein von Futterstellen ist in natürlichen Gebieten wenig bis gar nicht gegeben. Das heißt, die Tiere können gar nicht einen Vorteil erlernen bzw. diesen Vorteil dann so wahrnehmen. Ein weiterer Ansatz, speziell um die geringe Wachsamkeit von Eichhörnchen in urbanen Lebensräumen zu erklären, ist, dass die Tiere dort allgemein einem niedrigeren Prädationsdruck ausgesetzt sind als ihre Artgenossen in natürlichen Habitaten. Die Anzahl an Top-Prädatoren ist in urbanen Habitaten relativ niedrig und der Prädatorendruck auf die Tiere dementsprechend auch gering. Dass in urbanen Gebieten oder in deren unmittelbarer Nähe weniger Top-Prädatoren vorkommen, liegt unter anderem daran, dass die Toleranz des Menschen mit zunehmender Größe des Prädatoren sinkt. Das bedeutet, der Mensch vertreibt größere Raubtiere aktiv aus seiner Komfortzone. Das ist allerdings nur ein Grund. Ein anderer Grund ist zum Beispiel auch, dass gerade größere Raubtiere in Städten kein Territorium ergreifen können, was groß genug für sie ist. Und meistens meiden die meisten Raubtiere uns auch, weil wir sind nämlich viel zu laut und wir stinken auch viel zu sehr, quasi so aus deren Sicht. Aber nur mal hier so als kleiner Exkurs am Rande. Zwar ist die Zahl an Mesoprädatoren wie beispielsweise Hunden in Städten dafür wesentlich höher als in natürlichen Habitaten, allerdings sind diese meistens von den Menschen zum Beispiel durch Leinen kontrolliert. Ich persönlich denke aber, der Einfluss von Mesoprädatoren, besonders eben auch von Katzen, sollte nochmal intensiver untersucht werden. Kann man abschließend sagen, eine dauerhaft hohe Wachsamkeit würde eine große Zeit- und auch Energieinvestition von dem Individuum fordern, in urbanen Habitaten aber keinen erheblichen Vorteil bringen. Dagegen sind Eichhörnchen in natürlichen Gebieten mit einer Vielzahl an Top-Prädatoren wie Greifvögeln, Füchsen, Mardern und auch Wieseln konfrontiert. Die Gefahr durch einen tödlichen Prädator ist dementsprechend allgegenwärtig und der Prädationsdruck natürlich sehr stark. Deswegen ist eine stets hohe Wachsamkeit für das Überleben des Individuums notwendig und die Tiere zeigen infolgedessen auch eine permanent hohe Alarmdistanz bzw. eben auch eine permanent hohe Wachsamkeit. Was sagt uns das alles jetzt nochmal? Warum haben wir das jetzt gemacht? Was bringt uns das? Was können wir daraus schließen? Also, diese Resultate lassen darauf schließen, dass Eichhörnchen ihr Fluchtverhalten an die Anwesenheit des Menschen angepasst haben. Wahrscheinlich ist eine Kombination aus Gewöhnung und Erfahrung ausschlaggebend für die Anpassung des Antiprädatorenverhaltens. Würden die Tiere in Städten ständig zu früh oder auch zu hoch flüchten, würden sie nur Zeit und Energie verschwenden, was sie so jetzt in andere Dinge wie Nistplatzsuche, Paarung oder sonstiges investieren können. Was bedeutet das zusammengefasst? Die Urbanisierung der Gebiete führt zu einer Modifizierung des Antiprädatorenverhaltens von Beutetieren, wie in unserem Fall dem Eichhörnchen. Tierarten mit der Fähigkeit, ohne Angst in der Nähe des Menschen zu leben und menschliche Ressourcen, wie beispielsweise anthropogene Nahrung, zu nutzen, kommen in urbanen Lebensräumen besser zurecht als Arten, die das nicht können. Ein wichtiges Merkmal von in Städten erfolgreich lebenden Tieren ist daher, sich flexibel an neue Bedingungen anpassen zu können. Also ist wahrscheinlich auch die Anpassung des Fluchtverhaltens ein Schlüsselmerkmal von in Städten erfolgreich lebenden Tieren. Abschließend können wir sagen, die Urbanisierung hat einen Effekt auf das Verhalten von Wildtieren und im Speziellen eben auch einen Einfluss auf das Fluchtverhalten von Beutetieren, wie bei uns, dem Eichhörnchen. Wie bereits am Anfang erwähnt, wird die Urbanisierung wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht stoppen. Die Urbanisierung von Gebieten wird wahrscheinlich sogar noch weiter voranschreiten. Was bedeutet, wir müssen uns weiterhin mit diesem Thema beschäftigen. Und mit diesem Satz beende ich die Folge auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, Nacht, Tag. Egal, wann du diese Folge jetzt gerade gehört hast. Und wenn du sie bis zum Ende gehört hast, bedanke ich mich bei dir und bis demnächst.